Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ein Mordfall hat ihr Leben komplett verändert. Das Leben von der heute 55-jährigen Laienrichterin Henriette Braun-Schmid. Es war der Mordfall Münsingen, der die ganze Schweiz erschüttert hat. Vor 9 Jahren haben 6 junge Leute einen 21-Jährigen umgebracht, aus reiner Lust am Töten. Es ist längst nicht der einzige Fall, wo Henriette Braun-Schmid persönlich und beruflich an Grenzen gebracht hat. Sie ist zu Gast im Menschen und Horizonte auf DRS1 am Mikrofon Regi Sager. «Gerichtet», so heisst der neue Justizroman von der Henriette Braun-Schmid. Sie ist seit 13 Jahren Kreis- und Laienrichterin und das mit Leib und Seele. Der Fall von Münsingen, wo im November 2001 6 junge Leute zusammen einen Mord geplant und dann auch skrupellos durchgezogen haben, der Fall der hat Henriette Braun so beschäftigt, dass sie ein Buch geschrieben hat. Nicht ein Tatsachenroman, sondern eine fiktive Geschichte mit ganz offensichtlichen Parallelen zu dem, wo wirklich passiert ist. Christine Schultes hat Henriette Braun ihrem Haus im bernischen Waldkringen besucht.
Idyllisch, so könnte man es die Heim von Henriette Braun beschreiben. Sie wohnt im 2000 Seelendorf Waldkringen. Der nächste grössere Ort ist Worb, 30 Zugsminuten von Bern weg. Die 5 erwachsenen Kinder sind schon seit einem Zeitchen ausgeflogen. Ihr Mann führt eine Landarztpraxis im unteren Stock vom Haus. In der Stube liegt faul die Labradorhündin Siena. Überall an der Wand Fotos von den Enkeln, auf dem Holztisch Biegen von Büchern und Zeitungen. Ein gemütliches Haus, wo ganz offensichtlich auch gern drin gelebt wird. Am Lichtschalter im WC klebt ein Zitat aus einer alten Zeitung. Darauf steht: «Ich hatte schon immer ein Flair für brotlose Sachen.» Das hat sie aufgehängt, sagt Henriette Braun. Ihre Kinder haben gefragt, ob sie, also die Kinder, damit gemeint sind. Natürlich nicht, lacht Henriette Braun. Aber das Zitat treffe sie, die Henriette Braun, ziemlich gut. Ihr Lachen ist warmherzig. Und wüsste es nicht besser, dann würde ich nie eine strenge Richterin hinter dem freundlichen Gesicht vermuten. Eine Richterin, die vor ein paar Jahren ihren bis jetzt schlimmsten Fall gehabt hat, erzählt sie.
Dass sie 6 junge Erwachsene waren. Einer ist noch vor Jugendgericht gekommen. Der war unter 18. Die anderen waren zwischen 18 und etwa 25. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, eigentlich aus Langweiligkeit und aus Fun einfach jemanden umzubringen. Also völlig absurde Gedanken von 6 jungen Erwachsenen, die kennen, irgendwie in der ganzen Planungsphase gesagt hat, wir stoppen, wir hören auf, wir spinnen, das kann es nicht sein.
Das Opfer ist ein 21-jähriger Emmentaler Dachdecker von Eggiwil. 2 Frauen haben ihn auf ihrem Morgenspaziergang auf einem Forstweg gefunden. Verschossen. Und eben scheinbar grundlos verschossen. Sie suchen eigentlich noch bis heute nach Erklärungen, sagt Henriette Braun.
Das ist eben noch verrückt, wenn man so eintritt in so Leben, wo man vorher nie kennt. Wir kennen die Leben erst, wenn sie etwas verbrochen haben. Und dann sieht man in die Akten hin und in die Familiengeschichten und in die Herkunftsgeschichten. Und dann, mir geht es so, dann erwache ich plötzlich und denke, ja, das ist ja verrückt, was es da alles gibt. Und was da für Familienkonstellationen vorhanden sind und was da auch an Lieblosigkeit und an Perspektivenlosigkeit da ist bei gewissen Jungen. Das ist ein schwieriger Teil vom Beruf als Kreisrichterin, als Laienrichterin, dass man dort etwas hineinsieht, wo ich eigentlich manchmal gar nicht hineinsehen will. Oder wo mir auch Angst macht. Oder wo mich erstaunen, was da möglich ist. Dass überhaupt Kinder so aufwachsen können, wie Dell aufwachsen, das erschreckt mich schon. Das erstaunt mich auch. Ich habe es so erlebt, dass ein paar von diesen jungen Erwachsenen einfach überflüssig waren in ihrem ganzen Leben. Auf die Welt kamen und es hat niemand nach ihnen gefragt. Und es hat sie auch niemand irgendwie gebraucht oder niemand hat eine Verantwortung übertragen. Und ja, es hat sich kaum jemand gemerkt, wenn die nicht mehr da wären.
Mitleid? Mitleid mit dem Mörder?
Ja, das ist immer fast wie eine Gratwanderung. Also, es kommt sehr schnell auf. Ein gewisses Mitleid, aber auch ein gewisses Erstaunen darüber, dass, ja, was möglich ist. Und das ist noch schwierig zu sagen, einfach, also, die sind mir dann gegenüber gesessen, wie jeden anderen jungen Mensch auch. Die sehen nicht anders aus, die sehen nicht aus als Monster oder so, auch wenn sie jemanden erschossen haben. Das sind ganz verletzliche, ganz liebebedürftige Leute. Und das macht es umso schwieriger, nachher dort müssen relativ realistisch und mit der Vernunft einfach zu richten.
Bis zu 15 Jahren müssen Täter ins Zuchthaus. Eine lange Zeit für junge Menschen, die eigentlich gerade jetzt Lebenserfahrungen müssten sammeln, sagt Henriette Braun. Gerade da kommen ihr immer wieder Zweifel an unserer Justiz.
Manchmal denke ich, was machen wir mit unserer Strafordnung, mit unserer Justiz, dass wir so junge, wenn wir sie nicht in eine Arbeitserziehungsanstalt geben, wo sie nur 4 Jahre dürften sein, dass wir so junge nachher wegsperren auf einen Torberg, wo sie nur noch mit Straftätern zusammen sind. Und mit schweren Straftätern. Und ja, in diesen Mannengefängnissen und in den Frauengefängnissen ja auch geschlechtstrennt. Also ich denke, auch das ist sicher ein Problem im Alter von 20, wenn der eine mit 35 rauskommt. Und das ist schon etwas, was sehr knackt an mir. Wo ich manchmal denke, wir können es nicht ändern. Es ist unsere Justizordnung, es ist unser Gesetz. Aber ob es das Beste ist für einen Täter, der nachher wieder rauskommt und der ja schon vorher sehr oft strukturlos war und das Leben hatte, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte für unsere Kinder oder so. Das ist sehr schwierig.
Natürlich hat Henriette Braun auch schon darüber nachgedacht, wie man es besser machen könnte. Und es gäbe heute ja auch schon Alternativen.
Also ich denke, so was ich drin gesehen habe, die Arbeitserziehungsanstalten, wie zum Beispiel Argshof im Basel-Land, das ist eine sehr gute Einrichtung. Die sind an sich strenger als Gefängnis, weil dort wird jemand, der jemanden umgebracht hat oder sonst eine Tat begangen hat, wird auf die Tat hingewiesen, immer wieder. Er muss sich immer wieder mit deren auseinandersetzen und kommt in eine ganz strenge Aussenstruktur, die ihn anhaltet, auch seine Tagesstruktur neu anzuschauen, aber auch zu arbeiten und integriert sein in einer Gemeinschaft, wo man Verantwortung übernehmen muss und wo man auch verantwortlich ist für sein eigenes Handeln. Wenn einer nicht so handelt, wie es vorgeschrieben ist, dann gibt es ganz schwere Sanktionen.
Schlaflose Nächte haben sie schon etwa die, wenn sie gerade mit einem besonders schlimmen Fall beschäftigen sind, meint Henriette Braun. Mit ihrem Roman, einem Justizroman, «Gerichtet», wo ganz offensichtlich vom Münziger Fall handelt, hat sie sich auch vieles von der Seele geschrieben.
Vielleicht kommt das Dumpfe von der Gewissheit, dass die von der Justiz geforderte Rechtsprechung kaum mit meiner, der Rechtsprechung des Herzens, übereinstimmt. Das Dumpfe spürte sie auch, wenn sie mit den anderen Richtern beim schnellen Mittagessen saß und niemand über die jungen Menschen sprechen wollte, ihre Augen lange an den Menükarten hängen blieben und ihr Blick weit und ihre Seufzer lauter wurden. Diesen weiten, weichen Blick, der nichts mehr sah, pflegte ihre Freundin Anna Nomadenblick zu nennen, der Blick über die endlose Wüste hin. Vielleicht war diese Dumpfheit aber auch einfach Trauer. Trauer darüber, dass niemand von den angeklagten jungen Menschen wirklich weinen konnte über die Tat.
Das aus dem Buch «Gerichtet» von der Henriette Braun-Schmidt. Sie hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und den hat sie nicht nur als Laienrichterin gebraucht, sondern auch ihre Rolle als Mutter. Davon in 3 Minuten hier auf ihr Eis.
Never gonna end. Too many times.
Der Seis Menschen und Horizonte. Die Henriette Braun war früher eine Krankenschwester, bis vor kurzem Inhaberin von einer Praxis für Familien- und Beziehungsberatungen. Und seit 13 Jahren ist sie Laienrichterin im Nebenamt. Dazu kam sie fast wie die Jungfrau zum Kind. Ihre Partei, sie ist bei den Grünen, hat sie als Laienrichterin vorgeschlagen. Und das ist sie jetzt heute mit Leib und Ziel. Gerechtigkeit, das Thema hat sie schon das Leben lang beschäftigt, hat sie der Christine Schultes erzählt.
Also ich glaube, einen extremen Gerechtigkeitssinn. Ich habe nie so gelitten wie unter Ungerechtigkeiten, auch in der Schule. Und das habe ich nachher auch wieder an unseren Kindern entdeckt. Also Sachen, wo ich einfach das Gefühl hatte, das darf jetzt nicht sein, das ist nicht in der Ordnung. Also ein Beispiel, dass unsere jüngste Tochter, die hat oft können am Tisch schon sagen, also wir haben einen ältesten Sohn, der ist 30, der ist ein sehr diskutierfreudiger. Und der redet sehr gut und sehr intensiv. Und dann ist dann die Jüngste manchmal fast drunter gekommen. Und die hat dann können sagen, am Tisch, so also mit 7, mit 9 oder so, sie haben ganz leise können sagen, niemand mehr hat mich gern. Und das hat mir dann aber so leid getan. Und genau diese Tochter ist jetzt wirklich, wir haben wirklich das Gefühl, sie ist gemobbt worden im Pflegeberuf. Und zwar so weit und so lang, dass sie dann nach anderthalb Jahren Lehre aufgegeben hat und jetzt etwas Neues gesucht hat. Und das ist für mich schwierig gewesen, weil sie ist schon erwachsen gewesen und sie hat auch nicht wollen, dass wir uns einmischen und gleich habe ich gesehen, also da sind Ungerechtigkeiten abgelaufen, die eigentlich nicht dürften sein. Ich bin eher eine Mutter gewesen, die unsere Kinder nicht in Schutz genommen hat. Ja, oft habe ich gesagt, ja, das müsst ihr jetzt selber ausmachen. Das ist jetzt eure Sache.
Also sie haben ihre Kinder auch durch die eigene Lebensschule gehen.
Auf jeden Fall. Also ich kann da ein Beispiel geben. Da haben wir einen Bauernbub bei uns in den Ferien gehabt. Und der hat immer gesagt, du Frau Braun. Und dann ist er etwa ein halbes Jahr später, hat es geläutet und unser Ältest war vielleicht etwa 8 gewesen, so. Und dann hat er gesagt, dir Frau Braun, jetzt müsst ihr schauen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist wirklich etwas. Jetzt wird der Älteste verhauen, das ist nicht mehr schön. Also jetzt müsst ihr schauen. Und wir haben hinten raus bei unserem Haus eine Terrasse, wo man genau auf den Schulweg sieht. Und dann habe ich dort gesehen, dass unser Älteste wirklich sehr dran gekommen ist und sehr verschlagen worden ist. Und dann ist er heimgekommen. Ich war drauf und dran gewesen, mich einzumischen. Und dann ist er heimgekommen und hat wirklich also Blöjeln gehabt und Kratzspuren. Und es ist also wirklich happy gsi und er ist ganz still in sein Zimmer, ist sich gewaschen und so und irgendwann am Abend habe ich gesagt, du, was ist eigentlich gsi? Und dann hat er gesagt, ich habe eben an einem 14-Jährigen, der da weit oben im Dorf oben wohnt und der wirklich aufs Velo angewiesen ist, habe ich das Ventil rausgeschnitten vom Velo. Und dort habe ich gesagt, ja gut, also das ist deine Lehre gsi. Also ich bin froh, bin ich nicht gekommen. Das war zwar hart für mich, aber ich glaube, dort hat er es gelernt.
Sie haben bei Ihrer Arbeit als Richterin einen Haufen junge Leute gesehen, die eben auf einen schlechten Weg gekommen sind, vom Weg abgekommen sind. Hat Ihre Arbeit vielleicht auch Auswirkungen gehabt auf Ihre Erziehung? Dass Sie vielleicht immer im Hinterkopf hatten, es kann schief rauskommen, ich muss als Mutter besonders gut schauen, für eine besonders gute Kindheit und Erziehung schauen.
Nicht in dem Sinn, dass ich möglichst eine ganz gute Mutter muss sein, sondern mehr so ein bisschen auch eine Dankbarkeit, dass wir Glück haben, dass unsere Kinder auch Glück gehabt haben, mit wem sie zusammenkommen und in welcher Zeit dass sie mit wem zusammenkommen. Und dass sie früh genug gelernt haben, Nein zu sagen und eigenständig da zu stehen und ihr Leben in die Hand zu nehmen und Verantwortung übernehmen. Aber Verantwortung übernehmen, das war ein grosser Posten, den ich so lange geübt habe mit allen 5.
Aber das gehört für Sie auch dazu, dass es quasi einen guten Weg gibt?
Das gehört schon dazu, aber ich habe so mit diesen Gerichtsfällen irgendwie gesehen, dass nicht alles Erziehung ist und nicht alles einfach machbar. Vieles ist auch einfach Glück, dass die Jungen zu einer richtigen Zeit zu richtigen Leuten kommen oder vielleicht einen guten Götti haben, den sie mal anrufen können oder gute Freundinnen, die sie stützen. Ich glaube, das ist einfach auch Glück und da haben unsere wirklich alle Glück gehabt und da bin ich sehr dankbar.
Haben Sie auch Fälle müssen beurteilen, wo Sie wie nicht losgelassen haben?
Ja, also der Fall, den ich im Buch beschrieben habe, der ist mir sehr lang nachher. Da bin ich jahrelang fast ein bisschen schwanger rumgelaufen. Auch mit der Überlegung, ist das Richtige, was wir gemacht haben, ist es gut, wie wir es gelöst haben. Und es hat schon Fälle gegeben, die wir immer noch machen gehen. Auch Orte, wo ich Mühe habe, herzugehen, ohne an irgendeinen Fall zu denken, wenn ich weiss, das ist da und da passiert. Also das war zum Beispiel ein Fall gewesen, wo ein junger Erwachsener eine Frau umgebracht hat und sie dann an die Aare gebracht hat. Und der Ort an der Aare, der meide ich seit Jahren. Ich gehe viel mit dem Hund dort laufen, aber dort bei dem Sporen, der rausgeht, das ja, möchte ich nicht. Das ist das Unfassbare. Wie kann man nur? Wie kann man jetzt da quasi die Frauen entsorgen, die man umgebracht hat? Also mehr so ein Erschrecken darüber. Und ich bin jemand, der sehr bildlich eigentlich auch schreibt und mit Bildern lebt. Und dann kommen mir halt so Bilder in meiner Fantasie noch krasser vor.
Die Bilder, die haben Sie ja manchmal auch eben konkret vor sich. Also ich nehme an, Sie werden dann mit Fotos, mit Tatorten konfrontiert, mit Video von Opfern.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schlimme Videos, wenn Kinder misshandelt werden und wenn die nachher reden. Über ihren Vater oder über ihren Onkel oder so. Und das tut mich immer verrückt, wenn man die kleinen Mädchen sieht, wie sie dann da müssen Auskunft geben in der Polizei. Oder auch Fotos. Es ist etwas dumm, wenn ich mich nicht vorbereite. Also, ich habe mir jetzt angewöhnt, die Ordner immer vorgängig anzuschauen und das Inhaltsverzeichnis ganz genau anzuschauen, dass mir nicht passiert, dass ich irgendwie die Müde rein, spät am Abend noch oder so, wenn ich schon 3 Stunden gelesen habe, noch umblättern und dann die ganz schlimmen Fotos sehen. Die muss ich entweder am Morgen anschauen oder mir dann bewusst vornehmen, die schaue ich jetzt an und lege sie wieder weg. Also es gibt sehr grusige Fotos, wo ich mich muss überwinden, die anzuschauen, aber ich überwinde mich jedes Mal, weil ich das Gefühl habe, wenn ich es nicht angeschaut habe, bin ich nicht berechtigt zu richten. Ich muss alles sehen und wissen über die Leute, nicht dass ich mir vor mir selber sagen kann, ja, sie ist dir ja gleich gewesen. Oder du hast dich ja gar nicht damit auseinandergesetzt. Das kann ich nicht.
Was geht denn Ihnen vor, wenn Sie zum Beispiel so ein Video sehen von so einem Mädchen, der vielleicht erzählt, wie der sexuelle Missbrauch passiert ist? Sind Sie dann ganz Frau und Mutter, die sich dann da hineinsteigern? Oder haben Sie da professionellen Abstand als Richterin?
Nein, ich denke, ich habe nicht professionellen Abstand. Ich bin dann Mutter. In erster Linie Mutter. Und sehe auch von meinem früheren Beruf her als Krankenschwester, sehe ich sehr schnell auch die physiologische Ungleichheit. Das tut mich manchmal verrückt. Irgendein schwerer Mann, 40, der sich an einem 5-jährigen Thai-Mädchen vergeht, das kann ich physisch nicht anschauen. Es sind manchmal nicht einmal die grusigsten Bilder, die mir am meisten ausmachen, sondern irgendwie eine Konstellation, die mir wehtut. Ja, also eine Umgebung. Oder einmal haben wir ein 5-monatiges Kind gehabt, wo wir nicht sicher waren, ob es an einem plötzlichen Kindstod gestorben ist. Das einfach, das Nackten auf dem Bett von dem Kleinen, das hat mir viel mehr ausgemacht als eigentlich der Tod selber. Aber die Umstände, wie es da gelegen ist, das hat mich sehr beschäftigt.
Und wie ist dann Henriette Braun daheim, wenn eben so ein Fall war, wenn man den behandelt hat, wenn man Bilder gesehen hat, ist sie dann daheim ungenießbar, wie man so schön sagt?
Ungenießbar denke ich nicht. Mehr rückzugsbedürftig. Also im Moment rede ich sehr wenig und irgendwann kommt es dann plötzlich wieder raus. Oder was ich auch viel mache, das muss ich zugeben, dass ich plötzlich einfach alles herschiesse. dass ich am Arbeiten bin, am Akten anschauen und plötzlich fliegt der Ordner irgendwo in eine Ecke und ich räume den ganzen Tisch ab und mache mir einen Kaffee und nachher gehe ich raus. Das ist so meine Art, irgendwie mein Unverständnis zu verarbeiten.
Richterin und Mensch mit Herz, Henriette Braun hier auf deres Eis. Die Laienrichterin hat auf Reisen und in fernen Ländern neue Horizont gefunden und ihren Gerechtigkeitssinn gespürt. Davon erzählt sie 3 Minuten.
Che il tuo profumo non svanisse mai e perdere me stesso fra i colori tuoi, posare le mie ali senza alcun pericolo, perché la mia regina se ne andò così, ma il vento della vita mi ha portato qui, da un polline lontano fino al tuo miracolo. Ti darò questo piccolo raggio di sole per portare il tuo cuore lassù. Solo io, solo tu voleremo liberi. Solo io, solo tu oltre i fiumi e gli alberi. Poi ancora più su dove finisce l'infinito. L'anima. Lasciare l'alveare e non tornare mai, per ritrovare un senso a questi giorni miei, succhiare un altro petalo sarà dolcissimo. Incoprirò tuo splendido corpo di miele, respirandoti sempre di più. Solo io, solo tu, voleremo liberi. Solo io, solo tu, oltre il Dio degli uomini, per non scendere più e amarsi per amarsi come noi. Si fa mai, e poi, e poi, e poi, non vergognarsi a chiedere di più, di più, di più, solo io, solo tu, solo io, solo tu, oltre i nostri limiti. Riposarsi dalla vita. Vorrei che questa estate non finisse mai, per tutte le api e i fiori persi come noi, rimasti in un giardino a regalarsi l'anima.
Die Laienrichterin Henriette Braun ist eine Frau, die die Welt und die Gesellschaft ganz genau anschaut und analysiert. Ihre Arbeit als Laienrichterin gibt ihr einen Einblick in Welten, die sie noch nicht kennt. Horizonterweiterung, sagt sie dem. Eine andere Art von Horizonterweiterung erlebt sie auf Reisen, erzählt sie im Gespräch mit Christine Schultes hier auf deres Eis.
Ganz eine eindrückliche Reise war 10 Tage auf dem Kamel durch Marokko, durch die marokkanische Wüste. Und die absolute Stille und die Grossheit von dem Himmel und die Sterne über allem Und die Genügsamkeit auch, wo man plötzlich reinkommt, indem man 4 bis 6 Stunden läuft am Tag, manchmal auf dem Kamel, manchmal läuft man. Und dann wird es so heiss, dass man bei der Zeltstange schaut, wo kommt der Schatten von der Stange, dass man dort noch heransitzen kann. Und so, das war eine wahnsinnig eindrückliche Reise gewesen. Das würde ich sogar noch einmal machen. Da waren wir mit allen Kindern. Und das war von dem her auch eindrücklich gewesen, weil anders entstanden ist. Also, wie noch eine neue Beziehung von uns zu den Kindern, von den Kindern zu uns, weil wir nichts anderes drum herum hatten. Weil wir einfach auf uns quasi angewiesen waren. Die zweite sehr schöne Reise war auf Bolivien, wo wir vorletztes Jahr unsere jüngste Tochter, die ein halbes Jahr dort war, sind wir zurückgeholt und dann noch 3 Wochen reisen. Und da haben wir in sehr viele verschiedene Arten gesehen, weil ihre Schlummereltern waren Ärzte und die haben so in Strassenkindspitäler gearbeitet und dort sind wir dann eingeladen und haben die ganze Armut auch gesehen und die Überlebenskämpfe von diesen Strassenleuten. Und das war schon sehr eindrücklich gewesen.
Und die Ungerechtigkeit und die ungleichen Startmöglichkeiten für Kinder, die dort auf der Strasse leben?
Auch das natürlich, wo mich immer wieder ja, wirklich dankbar machen, dass unsere Kinder in diese Startmöglichkeiten gut hatten, dass sie gute Chancen haben, hier in der Schweiz auch berufsmässig, beziehungsmässig. Und jetzt sind 2 Grosskinder schon da und dann sagt meine Mama, das ist wie eine Elefantenherde, wo die Jüngsten kommen beschnuppern. Es ist eigentlich oft, sind fast alle da am Sonntagabend und es entstehen Diskussionen und Möglichkeiten von Synergien auch und von, dass man zusammengehört und dass man sich auch schaut gegenseitig. Und das ist natürlich schon eine grosse Chance, die wir haben.
Immer wieder begegnet Henriette Braun Menschen, die niemand hatten, die ihnen geschaut hat, die die grosse Chance von einer intakten Familie nie hatten. So etwa sind ihr auch einmal begegnet, wo nicht nur die verkorkste Kindheit, sondern auch schon die Strafe im Gefängnis hinter sich hatte.
Das ist mir bei jemandem passiert. Das war ein Schwuler und den haben wir nachher in der Stadt angetroffen und der hatte ganz wahnsinnig freundlich grüßt. Und da hat dann mein Mann einen Moment gefragt, wer ist eigentlich das? Also das war ein bisschen fast peinlich gewesen. Sonst schwere Täter sind mir bis jetzt noch nicht begegnet. Ich merke auch, dass ich bin auf Böschweiss an die Weihnacht vor 3 Jahren ins Gefängnis dort und bin sehr froh gewesen, kam von meinen verurteilten Täter begegnet sein. Ich weiss nicht, wie ich reagieren würde. Ob schon ich weiss, dass die rauskommen und die müssen integriert werden in der Gesellschaft. Und das ist auch ein Grund vom Laienrichtertum, dass man denen im Leben wieder begegnet und dass man die Tat ablecken kann und sagen, die ist bestraft und die ist durch und jetzt willkommen wieder in unserer Gesellschaft. Es ist eigentlich das der Grund vom Laienrichtertum, dass man Leute richtet für ihre Tat, die im gleichen Dorf wohnen, wo man kennt. Und nachher sagt man, jetzt ist es durch und jetzt begegnen wir uns wieder einer Schulkommission oder irgendjemandem. Und das muss möglich sein. Das, ja, denke ich, ist ein wichtiger Grund, dass wir mit unseren Berufen und mit unseren Hintergründen als Laienrichterinnen auftreten und das auch kommunizieren, so.
Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, sie müssten vielleicht fast auch Angst haben, dass sich einmal jemand rächt, weil sie doch auch mitbeteiligt gewesen sind am Urteil.
Ja, die Möglichkeit besteht. Also wir haben auch schon eine Drohbriefe gehabt, wo wir Kinder auseinandergenommen haben. Das ist nicht einfach, das ist so, ja.
Haben Sie auch schon Angst gehabt?
Ich persönlich eigentlich nie Angst gehabt, bis auf Zug, wo der Überfall war auf das Zuger Kantonsparlament. Dort habe ich nachher auch die Geschichte gelesen in den Medien und habe schon gedacht, ja, der ist überall abblitzt und der ist überall verurteilt worden auch. Und ja, das hat mich ein bisschen verunsichert. Ich denke nicht, dass ich jetzt Angst habe vor irgendeinem Täter, der rauskommt, aber ich habe es wie im Hinterkopf. Es ist nicht ganz einfach. Auch wenn es nur an einer ganz kleinen Ecke von meinem Leben ist, aber ich habe dann eine Weiche mitgeholfen stellen. Das schon.
Sie haben es vorher gesagt, Sie waren auch an einer Weihnachtsfeier im Gefängnis. Warum?
Da hatte ich eine Anfrage von einer Journalistin, wo der Pfarrer von Böschwies offenbar immer Leute einlädt, für an eine Weihnacht zu gehen. Und das war der Grund für mich, reinzuschauen in ein Gefängnis. Wir verurteilen die Leute verurteilen und dann werden sie geschickt von uns und wir haben nie einen Einblick. Wir können ja auch nicht als Laienrichterinnen Bewährungshelferinnen machen. Und eigentlich wissen wir gar nicht, wie es im Gefängnis innen aussieht. Ein Tag der offenen Tür ist nicht das Gleiche, wie wenn man eben wirklich an eine Weihnacht geht und mit diesen Leuten zusammen ist. Und diese Weihnacht hat mich auch sehr verunsichert. Also da bin ich recht auf die Welt gekommen. Was erzählt man jemandem, der 12 Jahre vor sich hat, der im Gefängnis ist und ihr kommt irgendwie mit dem Zug zu Zürich an und seht die riesige Swarovski-Tanne mit Glitzer und Glimmer und alles Kristall und irgendein Kristallrössli kostet 1200 Franken und ihr schaut das an, weil ihr noch Zeit habt für auf den nächsten Zug und dann kommt ihr in das Gefängnis und dann habe ich mir überlegt, was mache ich eigentlich da? Was soll ich denen erzählen? Mir geht es so gut. Oder? Und ich komme aus so einer anderen Welt und aus so einer reichen Welt. Reich an Beziehungen, an Menschen, aber auch reich von meinem Umfeld her, von unserem Haus her, von unserer Gesinnung her. Was soll ich denen überhaupt bieten?
Und was haben sie denn geboten? Also sind sie dort am Tisch gesessen und vielleicht auch mit jemandem, der noch 12 Jahre vor sich hat?
Ja, der ist mit reingekommen in dieser Gruppe und ist verteilt worden an einzelne lange Tische, so 20er oder 30er Tische, wo man den Auftrag hatte, alleine herzusitzen. Und schon das, nicht in dieser Gruppe, wo man rein ist, sondern ganz allein an einem Tisch zu sitzen. Und das ist mir vorgekommen, wie im Zoo. Und nachher haben sie die Türen aufgetan und dann sind die Gefangenen gekommen und sie haben die einzelnen Tische gesessen. Und die haben also uns auch müssen ja auslesen. Und das war also sehr verunsichernd für mich. Und ich habe nachher gemerkt, das hat uns der Pfarrer auch schon gesagt bei der Einführung, seid so natürlich wie möglich. Weil nichts vorspielen, nichts vormachen. Und ich habe gemerkt, dass das die sehr interessiert, die ich von dieser Swarovski-Tanne erzählt habe. Einfach, weil es von aussen gekommen ist. Einfach mich quasi zur Verfügung gestellt, ich komme von aussen, ich erzähle euch, wie es draus geht. Und das war sehr eindrücklich für mich, wie die Männer noch gehört haben und mich aufgenommen haben und so.
Haben denn Sie mehr geredet oder die gefangen? Also, haben die Geschichten von draussen wollen hören oder haben dann auch Sie mal gefragt und Sie haben Geschichten von innen erfahren?
Ja, mit zwei Gefangenen habe ich sehr viel erfahren. Die waren sehr offen gewesen, sehr. Einer hat auch geheult nachher. Den habe ich eben wirklich bereicht. Nicht im Sinn von negativ, sondern indem ich gefragt habe nach seiner Familie und nach was er dann machen will, wenn er rauskommt und so. Andere jetzt gerade, die waren ganz verschwiegen gewesen. Die haben gar nichts geredet. Auch die Sprache nicht können, sehr oft. Ein Albaner oder überhaupt Balkanländer, Leute aus dem Balkan, die haben schlecht können kommunizieren. Ja, die haben vielleicht auch nicht wollen reden. Also, es hat sehr so verstockte Leute gehabt, aber auch Leute, die wirklich offen waren und gehört haben und auch erzählt haben.
Wenn Sie so an die Leute denken, die vor Ihnen gesessen sind im Gericht, würden Sie die gerne auch mal besuchen im Gefängnis und schauen, wie geht es denn eigentlich? Sind die vorwärts gekommen, ja, im übertreiten Sinn?
Ja, das ist eigentlich etwas, wo ich immer wieder darunter leide. Dass man sie aburteilen, in Anführungszeichen, und dann gehen sie ins Gefängnis und dann haben wir nie mehr Kontakt mit denen. Dann wissen wir nicht, wie geht's ihnen, was machen sie, wie kommen sie raus, wie sind sie begleitet worden mit ihrer Tat. Und das ist wie ein Abbruch, wo ich eigentlich nicht abgebrochen habe. Ich will dort weiter drin sehen, ich will vielleicht jemanden noch begleiten und so. Das ist etwas, wo ich leide darunter.
Also sie dürfen keine Psyche machen und sie dürfen zum Beispiel auch keinen Brief schreiben?
Das dürfte man, aber ich bin in einer speziellen Stellung. Ich habe ihn ja dort hineingebracht. Also ich getraute mich nicht. Nein, es liegt an mir. Ich finde den Rang nicht, das zu machen.
Henriette Braun über ihre Grenzen als Laienrichterin. Im vierten und letzten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf ihrer Seite schildert sie, wie sich ihr Weltbild mit der Arbeit als Richterin verändert hat und wie sie sich eine bessere Welt vorstellt.
Nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away. No!
Seit 13 Jahren arbeitet Henriette Brun als Laienrichterin und dank dieser Arbeit hat sie in all diesen Jahren in unzählige Leben und Lebensläufe hineingesehen. Wie sie ihr dabei gegangen ist und wie sich ihr Weltbild im Laufe der Zeit verändert hat, das hat sie der Christine Schultes erzählt bei sich daheim im bernischen Waldkringen.
Ich habe immer schon gewusst, dass es ja ganz viele verschiedene Leute gibt und Arten zu leben und so. Aber ich habe es nie so realistisch vor mir gesehen. Und mit dem, dass es jetzt so realistisch manchmal reinkatapultiert wird in dein Leben, hat sich natürlich schon verändert. Dass ich oft denke, ja, unsere heile Welt ist ein Zehntel oder ein Fünfzehntel vom ganzen Leben. Das ist ein ganz kleiner Teil. Das ist nicht, man lebt so, sondern das ist unsere Art zu leben. Und dabei gibt es 20 andere Arten, die alle ihre Berechtigung haben und die manchmal auch sehr gut sind. Also, das muss gar nicht nur negativ geprägt sein. Insofern hat es mir den Horizont aufgetan. Ich habe mehr drin gesehen, mehr Menschen gelernt kennen, mehr Lebensarten gelernt kennen. Und ja, da bin ich vielleicht, ich hoffe es einmal, auch ein bisschen toleranter geworden.
Und wie kann man so Fälle wie eben den von Münzigen in Zukunft verhindern?
Ich glaube, dass man das nicht kann. Wir Menschen sind nicht nur gut. Es gehört ein Teil dazu, der undurchsichtig ist, der ja, gar nicht nachvollziehbar ist manchmal. Ich glaube, es wird immer Verbrechen geben. Es gibt immer Sachen, die nur auf diesem Weg gelöst werden können. Oder ja, für ich sage, gelöst werden. Aber was ich schon ganz wichtig finde, ist einfach das Annehmen und Akzeptieren auch von unseren Kindern. Also, wenn wir Kinder haben, dass wir die, vielleicht ja, klingt es jetzt ein bisschen überheblich oder so ein bisschen fast göttlich, aber ich habe manchmal von mir das Gefühl gehabt, ich muss auch mehr ein bisschen zurückstellen, dass einfach um den Kind zu lieben, etwas zu tun oder etwas zu denken oder etwas zu diskutieren, was jetzt wie wichtiger ist als das, was drumherum geht. Oder einfach mal Zeit haben, mal halt alles herlegen und sagen, jetzt reden wir, jetzt ist das wichtiger und jetzt ist gar nichts anderes wichtig, nur noch das. Das dünkt mir ja, vielleicht halt ich bin eigentlich nicht christlich in dem Sinn, aber ich bin christlich erzogen worden und denke schon, wir könnten auch viel lösen, indem wir einander einfach würden zulassen und indem wir einander würden probieren zu akzeptieren, in welcher Situation auch immer. Aber das ist sehr schwierig und das kann ich eben auch nicht immer. Das, ja, das denke ich schon. Ein Grundstein, wo ich halt in diesen Geschichten dann manchmal merke, dass das Führung war von diesen Jungen und dass keine Perspektive haben, auch weil man ihnen so wenig zutraut, weil man ihnen nicht sagt, und da sind deine Grenzen, aber bis dorthin kannst du es ausloten und kannst es ausprobieren und mach das und pack es an. Das, denke ich, ist vielleicht schon ja, so ein Beispiel, also es sind ganz kleine Beispiele, die mir aber dann so wehtun. Irgendein Vierjähriger im Bändli da von Waldkringen auf Burgdorf schaut draussen und sagt immer wieder, Mami, schau, und er sieht alles draussen und kommentiert alles. Und die Mutter ist am Handy drücken und drückt und drückt und schaut nicht auf und dann haltet der Zug und dann ist ein Benzinlachen am Boden. Und dann sagt der Bub, Mami, schau, einen toten Regenbogen. Und das finde ich so wahnsinnig schön. Und die Mutter hat nicht aufgeschaut. Die hat nicht aufgeschaut, die hat weiter döckelt. Und das hat mir so wehgetan. Ich dachte, die Mutter, die nimmt sich so viel weg. Die reagiert nicht auf Sachen, die nie mehr kommen. Oder? Ein Vierjähriger, der einen toten Regenbogen sieht, ist etwas Wunderschönes. Mystisches, aber auch poetisches im Leben, wo sich Sättige, wo das wie, das sehe ich manchmal, so Mütter, die sich irgendwie nicht mehr können, sei das runterlassen oder herlassen zu diesen Kindern und die Sprache der Kinder verstehen und aufnehmen. Das dünkt mich so schade.
Noch eine letzte Frage. Es gibt ja auch Opfer, vielleicht eben gerade der junge Mann vom Münzigen, vom Fall Münzigen, der halt jetzt eben nicht mehr hören könnte. Sind eigentlich auch die Angehörigen, vielleicht die Mutter von so einem Opfer, Vater oder vielleicht Grossmutter, Grossvater, auch schon mal zu ihnen gekommen oder haben sie mal Kontakt aufgenommen? Das sind ja die Menschen, die dann quasi mit dem in Schlag kommen, die übrig bleiben.
Also eigentlich während der Gerichtsfälle nie, jetzt aufs Buch hat es Reaktionen gegeben. Von Angehörigen vom Opfer, die sehr betroffen reagiert haben, aber auch sehr, sehr nett. Und es hat sehr gute Gespräche gegeben, sehr tiefe Gespräche. Und ich muss sagen, ich habe das auch begriffen, dass die ja, auf mich zukommen und sagen, warum haben wir nicht gewusst, dass die ein Buch über das machen. Ich speziell finde es gerade so schlimm, wenn ich jetzt eine Mutter wäre von einem Täter, als Mutter von einem Opfer. Natürlich ist es sehr schlimm und ist es, ja, man kann es nicht mehr rückgängig machen, aber Mutter von einem Täter sein, das dünkt mir etwas, wo man fast nicht erträgt.
Die Laienrichterin Henriette Braun mit Erinnerungen an ihren schlimmsten Fall, den Mordfall Münzigen, der vor 9 Jahren passiert ist. Henriette Braun hat einen Justizroman geschrieben darüber unter dem Titel «Gerichtet». Er ist im Verlag Lockwort erschienen. Und die genauen Angaben finden Sie bei uns im Internet drs1.ch. Und dort können Sie diese Sendung auch nochmal hören oder Sie können sie von dort als Podcast abladen. Und sie wird wiederholt am Dienstag zu Abend hier auf der Reise von 9 bis 10.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.